gebaut wie geplant. Ja? Und wenn wir in diese ganze BIM-Thematik hier hineinschauen, wenn wir aber auch in die Maschinensteuerung hineinschauen, dass ich meine Ausführungsplanung an die Maschine übergebe und die Maschine genau das auskoffert, meine ich, ist eigentlich ein Schlussaufmaß nur noch in Bereichen und nicht mehr über die komplette Baustelle nötig. Drohne finde ich erstmal total gut für einen Einsatzzweck, wo wenig Beschattung ist. Ja? Also wenn ich die ganze Zeit über Bäume fliege, weil meine Baustelle dicht bewaldet ist, dann bringt mir eine Drohne gar nichts, dann brauche ich andere Geräte.
Ja? Eine Motorsäge erstmal.
Oder wäre eins dieser Geräte, genau.
Ich weiß gleich meine Maus aus.
Und Warndorf, wer es nicht kennt, Warndorf ist Münsterland, also da sehe ich heute schon, wer morgen zu Besuch kommt, also alles sehr eben. Und Entschuldigung, Thomas. Hallo?
Ich werfe gleich wirklich was auf dich.
Schön. Ja.
Jetzt haben wir immer so eine schöne Abschlussfrage.
Haben wir noch nie einen Dataflow-Mitarbeiter gestellt?
Das ist super spannend gerade. Es darf keine Werbung sein, das mal vorab. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, in der DEGA eine Doppelseite zu füllen mit einem Zitat oder mit einer Botschaft, die du der Branche mitgeben möchtest. Was sollte da drin stehen?
Mit einer Botschaft, die da drin stehen sollte.
Also was du der Branche quasi mitgeben möchtest.
Ja, lass mir ganz kurz ein wenig Zeit.
Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir sind in Göttingen gerade. Eieiei.
In dem Herzstück von Dataflor.
Genau, in dem Dataflor Hauptquartier. Wir haben uns mit Götz getroffen und Götz zum Thema Aufmaßgeräte befragt.
Genau, Götz Thomas ist der Produktmanager für den Bereich CAD und BIM bei uns hier im Hause Dataflor. Und wir wollten euch einfach mal einen Überblick verschaffen, was gibt es aktuell alles so für Aufmaßlösungen, die uns alle eingefallen sind. Haben wir es chronologisch mal so sortiert, was heißt chronologisch, also thematisch sortiert. Ihr bekommt einen Einblick, was sind das für Lösungen, wie funktionieren die, was für Einsatzbereiche habe ich da, was gibt es für Vor- und Nachteile, was haben wir für Erfahrungen und ja, natürlich.
Ja, ist jetzt keine Werbesendung. Also klar, wir haben natürlich ein, zwei Produkte, die da reinlaufen. Und warum haben wir jetzt Götz gefragt und nicht einen Mitarbeiter von Leica, Trimble, Topcon, keine Ahnung, was da auch alles
Geomax
gibt.
Geomax und so weiter.
Und so weiter. Weil Götz jemand ist, der sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt, weil er bei uns halt im Produktmanagement guckt, was können wir vielleicht noch irgendwo mitnehmen, welche Lösungen gibt es am Markt, welche haben ihre Vor- und Nachteile. Und er da, finde ich, jemand, also sehr, auch wenn er jetzt von Dataflow ist, aber einen objektiven, meiner Meinung nach objektiven Überblick hat, um da zu sagen, welche Lösung passt für welchen Einsatzzweck.
Genau. Plus die Leidenschaft, die ihr kennt, wenn ihr Götz mal bei einer Schulung erlebt habt oder bei einem Vortrag in diesem Bereich der technischen Vermessungen, technischen Zeichnungen und so weiter. Auch das finde ich mega wichtig, wenn man sich über Aufmaßlösungen unterhält. Und
ja, plus er sitzt im Regelwerkausschuss, also hat sich auch dahingehend natürlich mit der Thematik beschäftigt. Also ich denke, ein ultra kompetenter Mensch in dem Bereich Aufmaß. Und das werdet ihr auch merken, das Thema ist ihm mega wichtig. Ist, fand ich, sehr gut rübergekommen. Wenn ihr vor der Entscheidung steht, was soll ich jetzt kaufen, welche Lösung ist für mich am besten, dann ist diese Folge, finde ich, absolut hörenswert.
Genau. Falls euch da was fehlt, falls ihr irgendwie sagt, ey, diese und jene Vermessungsmethode habe ich jetzt da nicht wiedergefunden, meldet euch gerne mal bei uns, schreibt uns eine Mail oder wir haben mittlerweile auch ein Kontaktformular auf unserer Webseite, wenn ihr auf unserer Podcast-Seite, ja, Tobias guckt, schaut, haben wir ein kurzes Kontaktformular, da könnt ihr auch das gerne reinschreiben, dann gehen wir natürlich da auch gerne drauf ein.
Genau, und dann jetzt würde ich sagen, wir gehen Pizza essen und ihr hört die Folge.
Viel Spaß beim Reinhören. Na, Mahlzeit.
Ja, ich finde es auch total schön, dass ihr deswegen extra nach Göttingen kommt. Darf ich das so sagen, wenn wir beginnen? Ja. Thomas und Tobias, ich freue mich total, dass ihr wegen mir nach Göttingen gekommen seid. Das werde ich euch nie vergessen.
Sehr gut.
Ihr habt keine Ahnung. Also ich bewege mich an der Oberkante, aber das ist okay.
Ja, das ist völlig okay. Wir haben dich aber als Fachmann aus Akkoren bei uns im Hause zum Thema Aufmaß.
Okay, wenn du diesen Nachsatz bei uns im Hause bringst, finde ich das mit dem Fachmann okay.
Ja. Wer die Folge nicht gehört hat vor 2 Jahren, und Götz, kannst dich auch nicht mehr daran erinnern, dass du das Interview mit uns gemacht hast. Deswegen kannst du ja nochmal kurz sagen, wer du eigentlich bist und was du hier machst bei Dataflor.
Okay. Ich denke, viele werden mich kennen. Götz Thomas, mein Name. Ich bin jetzt seit über 22 Jahren bei Dataflor.
Also fast Inventar.
Fast Inventar, genau. Ich wollte eigentlich mal ein paar Jahre bleiben und dann zurück am Bodensee. Das hat jetzt ziemlich schlecht funktioniert. habe im Vertrieb angefangen, war dann zuständig für den Norden und Westen, also dein Vorgänger Tobias, und habe dann seit ein paar guten Jahren erst das Produktmanagement für den Erd- und Tiefbau übernommen und dann das gesamte Produktmanagement für den CAD-BIM-Bereich. Und von der Ausbildung her, ich bin gelernter Gärtner, ich bin gelernter Zimmermann und habe Landschaftsplanung in Kassel studiert.
Ich glaube, bei der letzten Folge ging es auch darum, diese Begeisterung zum CAD. Kommt ja auch viel aus diesem Handwerk, was du gelernt hast.
Ja, also das kann man schon so sagen. Also mit Computern bin ich im Studium in Berührung zu kommen. Und da ich nicht der begnadete Handzeichner bin, hat mich die Arbeitsweise von Anfang an fasziniert. Was Aufmaß und Abrechnung angeht, glaube ich, kann ich davor oder sogar schon davor anfangen. Das hat angefangen mit der Lehre im Gartenlandschaftsbau. Wir hatten damals schon Pläne bekommen, die maßhaltig waren, was damals tatsächlich nicht die Selbstverständlichkeit war. Das heißt, die Entwurfspläne waren auch gleich Ausführungspläne und wir haben sie draußen abgesteckt. Bogenschläge, Meterstab, Laufrad, ja, was anderes gab es noch nicht. Aber ich fand es schon damals sehr, sehr spannend, maßhaltig zu arbeiten. Während meiner Zimmererlehre waren es dann halt die Nivelliers bzw. Rotationslaser oder Laserdistanzmesser, wo ich dachte, das sind einfach ganz, ganz tolle Hilfsgeräte. Und dann ging das bei Dataflor relativ schnell los. Wir hatten unsere CAD-Lösung, die damals, finde ich, eher auf den Entwurf ausgerichtet war und für den Entwurf die Mengen und die Massen ermitteln. Und dann kam, warum auch immer, wir waren auf der Intergeo, weil wir gesagt haben, unser CAD-System kann auch auf Maßabrechnung. Und dann kam eine Firma aus Hamburg, UDS M-Quadrat, hatten die in ihrem Portfolio, und das war eine Vermessungslösung für den Innenraum, wo ich von einem Punkt aus in mehreren Lagen einen Objektpunkt anfixiert habe und er mir über die mehreren Lagen dann den Objektpunkt mehr oder weniger genau definiert hat. Ich glaube, im Innenraum hat das funktioniert, im Außenraum, wir haben dieses Gerät 2-mal verkauft. Ich war dann auf einer Schulung in Bielefeld, ja, bei einer Firma, irgendwas mit S, keine Ahnung, also kriege ich nicht mehr zusammen. War total spannend. Wir haben draußen gemessen und nach 10 Minuten gesagt, hey, das lohnt sich wirklich nicht. Und zum Glück kam nach diesem UDSM-Quadrat auch gleich die nächste Firma auf uns zu, und das war dann Leica. Und das ist bestimmt auch schon 16 Jahre her. Ja, auch auf einer Intergeo, die gesagt haben, hey, ihr habt doch eine CAD-Lösung. Wir haben jetzt eine Totalstation für den Bau, den Leica Builder, wollen wir nicht zusammen auf den Markt gehen. Ja. Und damit sind wir bei Dataflor, finde ich, in diese Welt Aufmaßabberechnung.
Da haben wir ja auch relativ viel von vertrieben damals. Ne? Also das war ja schon.
Und da kommt meine ganz eigentliche Begeisterung her. Es gab deutschlandweit dann Veranstaltungen, wo Leica mit dabei war, Dataflor mit dabei war und immer ein Kunde mit dabei war, der erzählt hat, wie er diese zwei Firmen zueinander bekommt für gescheites Aufmaß. Und das hat so viel Spaß gemacht. Gruß an Kai Laukel, mit dem ich damals sehr viel unterwegs war.
Ja, also das habe ich auch noch mitbekommen, diese Zeit, wo wir dann echt auch diese Veranstaltung gemacht haben. Das war auch immer sehr schön, vor allem diese Praxisnähe. Zeichnet uns, denke ich, also sowieso auch aus. Man merkt es ja auch bei dir, du kommst auch aus dem Handwerk und machst jetzt, oder aus dem Galabau und machst jetzt, entwickelst jetzt die Produkte für den Galabau im CAD-Bereich. Und das, denke ich, sieht man auch unseren Produkten an. Und gerade das Thema Aufmaß, denke ich, ist auf jeden Fall auch eine Stärke. Und man merkt auch, dass er da echt gutes Know-how haben. Deswegen wollen wir dich auch auserkoren, einfach mal einen Querschnitt aufzuzeigen, weil es gibt bei uns immer wieder mal die Anfragen, okay, es gibt hier das Gerät, es gibt dieses Gerät und jenes Gerät. Welches Gerät ist denn für welchen Einsatzzweck das Beste? Wozu muss ich das überhaupt machen? Das Thema Aufmaß. Mhm.
Okay. Warum Aufmaß? Teilweise bin ich nach wie vor erstaunt, wenn wir rausfahren, wie auch größere Firmen teils noch aufmessen, also mit Gerätschaften aus dem letzten Jahrtausend. Ja. Ich denke nicht, dass ein Meter oder ein Laufrad unbedingt schlechte Geschichten sind. Ja, damit die haben ihren Einsatzzweck, aber um wirklich eine Baustelle abzurechnen, sind wir da doch schon 2-3 Schritte weiter. Ein Meter und Laufrad sind fehleranfällig und ich habe keine Georeferenzierung. Ich kann schlecht nachweisen, wenn ich mit dem Meter was gemessen habe. Und ich kann damit Längen messen, ich kann damit Strecken messen. Wenn ich Flächen messen will, muss ich es am Ende auch noch in irgendeiner Art und Weise geometrisch zusammenrechnen und ausrechnen. Das andere ist die VOB und ich habe da ein bisschen die VOB mitgebracht, weil im Gegensatz zu Herrn Thieme Hack habe ich das nicht alles im Kopf, sondern muss es nachlesen.
Weißt du, wo es steht?
Das ist auch schon wenn weiß ich, wo es steht, ja. Genau. Ja, und ich bin ja in so einem Regelwerksausschuss Aufmaß und Abrechnung, ich muss Werbung für machen, zur Galabau kommt die neue FLR-Broschüre aus dem Regelwerksausschuss Aufmaß und Abrechnung, wo besonders über die Messgeräte viele, viele Absätze, gute Absätze und neue Ansätze mit drin sind.
Okay. Genau.
Kann man sich drauf freuen. Ich denke, zur Messe oder ich hoffe, zur Messe ist fertig, vielleicht auch erst zum Ende vom Jahr. Zurück zur VOB, warum Aufmaß? In Paragraph 2 steht, die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten Leistungen berechnet. Weiter geht's. Die für die Abrechnung erforderlichen Feststellungen der Leistungen werden entweder aus vorhandenen Zeichnungen nach der DIN 18299 im Abschnitt 5 ermittelt, durch Aufmaß vor Ort, oder durch sonstige Belege. Also von dem her ist es in der VOB ziemlich deutlich definiert. Weiter geht's mit Paragraph 3. Sind Ausführungszeichnungen vorhanden, so ist nach diesen zu bauen, soweit keine Hinweise auf Unstimmigkeiten gefunden werden. Entspricht die ausgeführte Leistung den Ausführungszeichnungen, so ist die Leistung aus den Zeichnungen zu ermitteln.
Okay.
Und das finde ich total wichtig und spannend. Und da gibt es auch in dem Regelwerksausschuss, finde ich, immer ganz interessante Diskussionen, weil das heißt eigentlich, wenn ich mein Aufmaß schon mit dem Bestand beginne, die Ausführung dann nach meinen Ausführungsplänen durchführe, ich kann Kontrollmaße, wenn ich dann zum Beispiel auch die Maschinensteuerung nehme, kann ich ja Kontrollmaße draußen nehmen oder halt auch Zwischenaufmaße machen. Ja? Und wenn die konsistent sind und keine Unstimmigkeiten aufweisen, könnte ich meines Erachtens nach auch aus diesen Ausführungszeichnungen abrechnen.
Das heißt, ich brauche gar keinen Abrechnungsplan mehr?
In der Theorie, meine ich. Ja, genau. Aber da gibt es auch, weiß Gott, andere Meinungen zu. Das heißt, das Aufmaß brauche ich einerseits oder von hinten angefangen. Ich brauche es natürlich für mein bebautes Objekt.
Ja, also,
für
die Abrechnung. Also das würde ja heißen, gebaut wie geplant letztendlich.
Gebaut wie geplant, ja. Und wenn wir in diese ganze BIM-Thematik hier hineinschauen, wenn wir aber auch in die Maschinensteuerung hineinschauen, dass ich meine Ausführungsplanung an die Maschine übergebe und die Maschine genau das auskoffert, meine ich, ist eigentlich ein Schlussaufmaß nur noch in Bereichen und nicht mehr über die komplette Baustelle nötig. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung, da gibt's in diesem Regelwerksausschuss, weiß Gott, auch andere Meinungen zu. Genau. Das heißt aber, Aufmaß heißt, also es beginnt nicht erst bei der Abrechnung oder für die Abrechnung, sondern es beginnt eigentlich schon mit der Bestandserfassung.
Also auch Voraufmaß,
Bestandsgrundlagenermittlung. Ein Voraufmaß, um einen gescheiten Bestand zu ermitteln. Ja.
Aber das betrifft ja im Prinzip nicht nur Firmen, die jetzt mit VOB-Verträgen arbeiten, sondern auch
alle,
ja. Auch im Privatgarten.
Genau, also auch die nach BGB-Verträgen arbeiten, trifft ja das Ähnliche zu. Ja? Das heißt, die Frage nach dem Warum, ja? Ich will dem Kunden nachweisen, was ich gebaut habe, und da hilft mir ein Aufmaß einerseits, weil ich dann eine digitale Vorlage habe, ein Bild habe, ich es besser nachweisen kann. Und die zweite Geschichte ist, es schlichtweg gefordert laut VOB.
Aber es gibt ja Sachen, die vielleicht noch motivierender sind als nur irgendwelche Vorgaben oder irgendwelche Sachen, irgendwelche Pflichten, die man hat. Es gibt auch andere Vorteile, oder nicht allein, dass man Prozesse dadurch optimieren kann, dass man viel klarer und viel transparenter die Sachen abrechnen kann.
Genau. Also das ist in den Vorschriften gefordert, aber das ist ein bisschen schöner gesagt, so wie du das gerade rausgearbeitet hast. Ich kann besser nachweisen, ich kann für mich auch besser klarkriegen, was habe ich gebaut, bin ich bei meiner Planung geblieben. Ja? Ich kann auch Zwischenaufmaße, wenn wir jetzt beim Aufmaß sind, über Totalstationen, über Roverstäbe, aber auch über Drohnen oder sonstig was, ja, ich kann Zwischenaufmaße viel besser einarbeiten, weil ich georeferenziert arbeite, weil ich genaue Objektpunkte habe. Und ich kann dem Kunden dadurch seine Rechnung deutlich besser erklären.
Was muss ich erstmal an Grundlagen wissen, wenn ich diese Aufmaßlösung mir angucke und davor stehe, wofür ich mich jetzt entscheide?
Da sollte man vielleicht erstmal beginnen zu definieren, was gibt es überhaupt für Aufmaßlösungen, bevor wir da auf die Vor- und Nachteile irgendwie drauf eingehen, wenn das so
geht. Mir geht es jetzt zum Beispiel auch um das Thema Koordinatensystem und sowas. Da kommen wir ja auch irgendwann dazu, dass man bei manchen Aufmaßlösungen die ja nicht braucht, bei manchen schon. Und ja, du hast recht, Vor- und Nachteile.
Ja.
Also wir haben in der Vorbereitung uns natürlich mal überlegt, was gibt's oder was unsere Kunden uns an uns zurückgemeldet haben. Kennst du diese Lösung, kennst du jene Lösung? Das haben wir mal alles gebündelt und sind halt auf so ein paar Methoden gekommen oder Lösungen gekommen. Das ist einmal klar manuelles Aufmaß, hatten wir gerade Aufmaß mit Messrad, Zollstock, Richtlatte, Nivelliergerät etc. pp.
Entfernungslaser.
Ja. Dann gibt es natürlich sowas wie eine Totalstation, Roverstäbe, Drohnen, dann gibt es verschiedene Anbieter mit Handy-Apps, Polycam, LiDAR-Scan, dann haben wir noch irgendwie die Firma Vigram, die irgendwie immer mit irgendwie reinläuft, und dann gibt es auch noch das Moja, und das sind natürlich erstmal ganz viele verschiedene Geräte, die man ja auch nicht so vergleichen kann, weil alle anders funktionieren. Und wenn ich jetzt so als Galabauer da stehen denke, ich brauche jetzt irgendwie ein Aufmaßgerät und habe diese Auswahl, wie soll ich mich dafür was entscheiden?
Ja. Genau, für was brauche ich das überhaupt? Was ist überhaupt der Unterschied? Wenn ich jetzt das und das habe, kann ich mir, weil das ja auch manchmal teurer ist als das andere, das irgendwie sparen, also um da mal so einen Vergleich zu haben.
Gut, dann.
Götz blättert in seinen Notizen.
Ja. All diese Geräte sind, ich mache nochmal meine Schleichwerbung, in diesem wunderschönen Heft Aufmaßabrechnung der FLL vorgestellt, aber lasse uns dann doch einfach irgendwie mal so ein bisschen gemeinsam. Danke, Tobias. Tobias hat das Mikrofon hier herangestellt. Scheint's mir nicht zu leise. Lasse uns doch durchgehen. Was will ich aufmessen? Ich will Strecken aufmessen, ich will Flächen aufmessen, ich will geneigte Flächen aufmessen, ich will Volumen aufmessen. Und da beginnen die ersten Unterschiede. Mit dem Laufrad, mit dem Meter, mit dem Nivellier, aber auch mit dem Rotationslaser oder dem Laserdistanzmesser liefere ich entweder Längen oder und Höhen. Mhm. Wenn ich nur Borde abrechnen will, dann kann ich sie entweder abzählen oder ich halte einen Meterstab oder das Laufrad hin. Das geht definitiv genauso schnell.
Aber dann habe ich ja die Zahl im Kopf erstmal.
Dann habe ich die Zahl im Kopf, das hatte ich ja auch vorher schon gesagt. Ja, die Umsetzung in eine Abschlagsrechnung ist dann deutlich schwieriger. Hm. Kommen wir zu den nächsten Geräten, Totalstation bzw. Rover.
Da habe ich mal ganz kurz, steht da in der neuen Regelung auch irgendwas von manuellen Aufmaßlösungen? Ist das dann überhaupt noch zulässig? Oder?
Das ist noch zulässig, ja. Natürlich ist noch zulässig. Okay. Ja, genau. Und das beginnt tatsächlich so wie damals Messrad-Bandnermaß. Also ich habe ja gerade hier die Tabelle vor mir liegen. Ja.
Okay, ah, cool. Aha.
Totalstation, Rover-Systeme.
Sollen wir vielleicht erstmal kurz sagen, was eine Totalstation ist?
Genau. Ja. Also beide Systeme liefern räumliche Koordinaten und die meist auch georeferenziert. Der Unterschied ist, eine Totalstation ist ein Gerät, das ich an einem Referenzpunkt aufstelle, das mich dann entweder, und ich laufe dann mit meinem Vermessungsstab die Objekte oder die Punkte ab, die ich aufnehmen will. Totalstationen gibt es selbstverfolgend, das heißt, es muss keiner mehr an der Station stehen und mich mit meinem Stab, mit meinem Prismenstab verfolgen, sondern das macht die Station automatisch.
Einmann-Totalstation.
Genau.
Sieht so ein bisschen aus wie ein Nivelliergerät quasi.
Sieht aus wie ein Nivelliergerät, genau. Und einige der Zuhörenden werden den Leica-Bilder kennen, weil das meines Erachtens die erste Totalstation war, die bautauglich war, weil sie kein Studium vorausgesetzt hat zur Bedienung und weil das Ding gut und genau gemessen hat. Ein tolles Gerät.
Ja. Genauigkeit?
Genauigkeit von unter einem Zentimeter. Hm. Ja. Und das ist mit Abstand das Genaueste, was man machen kann. Und das kriege ich auch immer wieder von sehr vielen Kunden zu hören. Aufmaß ist die eine Geschichte, Absteckung ist die andere Geschichte. Und wenn es wirklich um ganz genaue Objekte geht, wie eine Leichtathletik-Kampfbahn oder sonstig wie, sind die Roverstäbe, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, nicht das Mittel der Wahl, sondern halt die Totalstation, weil sie halt die genaueste Genauigkeit liefern. Ich kann natürlich auch beide Systeme miteinander koppeln, ja, was auch einige unserer Kunden machen.
Also eine Hybridlösung quasi, dass ich am Prismenstab auch gleichzeitig einen Roverstab habe, oder?
Entweder eine Hybridlösung oder eine Totalstation und ein Roverstab, okay, im gleichen Betrieb. Dass ich mit dem Roverstab aufnehme, dass ich Festpunkte denn dann mit der Totalstation kontrollieren kann und bei zu großen Abweichungen ich auf die Totalstationswerte zurückgreife und beim Abstecken auch darauf achte, will ich einen Baum abstecken oder will ich eine Autobahnbrücke abstecken. Genau. Da sollte man dann auf eine Totalstation zurückgreifen.
Was sind die Nachteile einer Totalstation?
Die Nachteile sind, dass ich mich aufstellen muss, dass ich mich referenzieren muss.
Was heißt aufstellen?
Ich stelle mich auf einen Punkt und arbeite dann entweder in einem Koordinatensystem, welches ich mir selber definiere, ja, in einem örtlichen Koordinatensystem, oder aber ich habe 2, 3 Festpunkte, die ich kenne und referenziere meinen Standpunkt über diese 3 Festpunkte und bin dann entweder in meinem UTM oder Gauss-Krüger-Koordinatensystem. Mhm. Roversysteme bekommen ihre Position über Satelliten. Das heißt, ich habe meinen Stab und das ist der Riesenvorteil. Ich schalte ihn an und fange an mit Messen. Wie funktioniert das? An dem Stab ist ein Empfänger. Er bekommt die Signale von den Satelliten und berechnet daraus seinen mehr oder weniger genauen Standort.
Wie genau?
Also ohne die RTK-Dienste, die Korrekturdatendienste, sind wir da irgendwo im Dezimeterbereich. Was ich schon mal ziemlich gut finde, genau.
Was sind Korrekturdatendienste?
Korrekturdatendienste sind teils wirklich örtliche Stationen, örtliche Punkte, teils errechnete Punkte, die genau den Punkt definieren, wo sie stehen, die Koordinate definieren. Und sie bekommen von den Satelliten Werte zugeschoben. Jetzt gerade hast du die Koordinate, jetzt gerade hast du die Koordinate. Da der Punkt aber weiß, welche Koordinate er genau hat, rechnet er die Fehler der gelieferten Messungen heraus und überbringt die an meinen Empfänger. Und so komme ich auf eine Genauigkeit ohne Neigung von unter einem Zentimeter, 1 bis 2 Zentimeter, ja. Wenn ich den Neigungskompensator anhab, je nach Neigung komme ich auf eine Ungenauigkeit von 2 bis 3 Zentimetern.
Was heißt, also Neigung? Also ich habe jetzt erstmal ein Roversystem, das ist halt quasi ein Stab mit einer Antenne und so weiter. Mhm. Den muss ich natürlich dann lotrecht halten, aber es gibt auch Lösungen, die ich neigen kann, heißt, ich kann die schräg halten und dann messen.
Genau das. Genau das.
Ja. Und damit die Genauigkeit aber ein bisschen anders sein.
Ja. Zufällig hat die Firma Dataflor 2 dieses System im Einsatz. Einerseits unser Meschernau seit der letzten Messe und seit, ich würde sagen, helft mir seit Februar unser MeasureNow Pro, ein Rover-System mit Neigungskompensation. Tolles Gerät, spannendes System. Und das Schöne an diesen Rover-Stäben ist, ich stelle mich auf, schalte an und lege los mit Messen und habe dann georeferenzierte Koordinaten. Und zwar in der Lage sowie in der Höhe.
Ja, das ist schon eine schöne Art der Messung. Vorteil, ne? Aber jetzt immer im Vergleich zur Totalstation, also ich mal versuchen, diese einzelnen Lösungen auch vielleicht, auch wenn es meistens Äpfel und Birnen sind, die trotzdem irgendwie miteinander zu vergleichen. Also Totalstation, haben wir gesagt, das ist eine höhere Genauigkeit.
Ja.
Und ich muss mich wahrscheinlich dann mal umstellen. Das heißt, das Aufstellen ist dann eher so ein bisschen Zeitthema. Aber wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, geht es wahrscheinlich auch. Aber wenn ich halt ums Gebäude rummessen muss oder so, dann muss ich schon häufiger wahrscheinlich gucken, ja, dass ich mich wieder umstelle.
Genau, also der Nachteil der Totalstation ist schlichtweg das Aufstellen, Auf- und Umstellen in dem Fall. Und der Nachteil bei Rover-System ist definitiv, ich brauche einen mehr oder weniger freien Himmel, da ich den Zugriff auf die Satelliten brauche. Ja. Das heißt, wenn ich unter einem Gebäudevorsprung stehe, wird die Messung mehr oder weniger genau sein. Tiefgarage geht auch relativ schwer. Genau, genau. Oder aber auch irgendwelche Stahlgerüste, da gibt es dann halt zu viel Ablenkung.
Und Straßenschluchten, das hat man ja früher immer gesagt, ja, bei den ersten Systemen auf jeden, ja, Fall. Die kannst du im, also das haben wir früher auch gesagt, eine Roverstab im Galabau, eher schwierig wegen Häuserschluchten und so, mhm, weiter. Aber da hat sich halt auch ein bisschen was verändert in den letzten Jahren.
Es wird besser, aber es wird immer weit entfernt von einer Totalstation bleiben. Und das muss man sich halt überlegen und deswegen bieten wir das ja dann auch an, dass wir rauskommen und Baustellen aufmessen, die mehr oder weniger für den Interessenten Standard sind und dann kann er selber gucken, welche seine geeignete Lösung ist.
Okay, Werbung Ende.
darf man?
Okay, dürfen wir machen,
weniger Werbung.
Nächstes System wäre dann quasi, also
aber wir da, bekommen da, ja. Darf ich nochmal auf, ja, das Thema Unterschied Zeit und Geld? Weil ich das schon interessant, okay, finde, oder nicht?
Ja.
Also meinen Roverstab habe ich, wenn ich das nicht so ganz genau brauche, natürlich den Vorteil, weil es schnell geht, schneller geht, als wenn ich es referenzieren muss, wenn ich es aufstellen muss. Aber was ist da so ungefähr der Preisunterschied zwischen den Systemen? Zwischen den beiden?
Zwischen den beiden Systemen sind die eigentlich gar nicht so hoch. Ja? Zwischen Roverstäben der unterschiedlichen Anbieter gibt es enorme Unterschiede. Aber dabei will ich es auch belassen, ja, und keine Zahlen sagen. Hm?
Aber das Ergebnis ist halt bei beiden letztendlich, naja, Genauigkeitsthema hatten wir gerade, Totalstation, mhm, ein bisschen einiges genauer und ich habe halt mehr, wahrscheinlich kann an Stellen messen, wo ich mit dem Roverstab nicht messen kann. Mhm. Aber das Ergebnis ist halt, dass ich halt bei beiden wahrscheinlich eine Datei bekomme, wo Punkte, Linien, Volumen drinstehen.
Genau. Ich bekomme eine Datei, wo meine Punkte drin sind, in Lage und Höhe genau. Ja. Ich kann natürlich auch in den Systemen die Punkte gleich zu Linien verbinden, sodass ich dann schon auch die Objekte direkt draußen aufnehmen kann, damit es mir dann bei der Weiterbearbeitung deutlich leichter
wird. Also ich zeichne quasi schon mit dem Messgerät mein Aufmaß.
Beim Aufmaß kann ich an sich schon meine Polygone vorzeichnen. Ja. Da ist natürlich noch eine Nacharbeitung vorhanden, egal bei was von einem Gerät, ja, aber ich kann da schon mal ziemlich was vorbereiten, ja. Und ich kann das auch gescheit kodieren. Das heißt, dass wenn ich im CAD weiter bearbeite, ich auch gleich weiß, was war die Asphaltfläche, was war die Rasenfläche, was war das Betonbord.
Dann haben wir weiter überlegt, was gibt's noch und was wird immer mehr? Das ist die Drohne oder gibt's auch irgendwie, irgendwer hat mir gesagt, das heißt irgendwie nicht, besser nicht Drohne sagen, das ist so negativ belastet.
UAV.
Ja, ja, genau. Ja,
genau. UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Ja, das ist so der Begriff
UFO
dafür. Ja. Klingt dann irgendwie total fachmännisch.
UFO.
Sei es drum, eine Drohne. Ich finde, dann kann man eher unterscheiden zwischen Geräten, die Bilder aufnehmen, mhm, und Scans. Ich glaube, das ist erstmal so der Hauptunterschied. Unter der Drohne hängt meist eine Kamera, aber unter der Drohne kann halt auch ein Scanner hängen.
Okay, was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass ich, wenn die Kamera drunter hängt, ich einen Haufen Bilder mache mit unterschiedlichen Winkeln und. Und dass ich dann diese Bilder im Nachgang prozessieren kann oder prozessieren muss, egal wie man das dann sagen will. Ja? Das heißt, um einen Objektpunkt zu erreichen, brauche ich diesen Punkt mindestens auf 2 Bildern. Besser wären 18, 20, 50 Bilder, ja? Um den genau zu lokalisieren.
Weil sonst habe ich, wenn ich jetzt so ein Foto mache, ist dann eine Verzerrung.
Dann habe ich eine Verzerrung drin, ja. Über diese Fotogrammetrie habe ich aber die Möglichkeit, dass ich dann wirklich ein unter Zentimeter genaues Orthofoto bekomme. Diese Objektdaten haben aber auch Höheninformationen. Das heißt, ich kann daraus dann auch eine Punktwolke generieren. Mit der Punktwolke habe ich mein 3D-Modell. Und diesen digitalen Zwilling, was in diesem Podcast auch nicht fehlen darf. Ja. Damit habe ich meinen digitalen Zwilling.
Und die Drohne weiß dann ihre Höhe, weil sie selber so ein RTK-Modul drauf hat und weiß, wie hoch sie selber ist und die Entfernung zu dem Punkt misst, oder wie?
Genau das, ja, genau das. Ja. Ich kann das noch genauer ermitteln, indem dass ich einen mit einem Roverstab unten eine Würfel 5 aufnehme, die sie markiere. Ja. Und ich hatte es vorher gesagt mit diesen Objektpunkten, ja, dass ich diese Würfel 5 aus mehreren Bildern heraussuche, ja, und sage, hey, in diesem Bild bist du hier, in diesem Bild bist du hier, ja, das kann ja weiß markiert sein oder über so eine Schalltafel dargestellt werden. Und dadurch bekomme ich wirklich eine grad so genaue Genauigkeit, wie mit einem Roverstab.
Zum Thema Drohnenaufmaß hatten wir auch mit dem Sebastian Dreier von Fermatech mal eine Folge aufgenommen. Deswegen wollen wir jetzt ja auch gar nicht in diese ganzen, also gibt es ja sehr viel auch zu beachten. Ne? Also ich brauche ja einen Führerschein, ich muss gucken, darf ich überhaupt fliegen? Gerade jetzt bei uns jetzt in NRW gibt es die ganzen Flughäfen, da muss ich gucken, muss ich im Tower Bescheid sagen und so weiter. Also wer da genauer noch mehr in dieses Thema rein will, das werden wir jetzt hier erstmal nur oberflächlich behandeln, hört einfach die Folge nochmal mit dem Sebastian an und schöne Grüße an der Stelle auf jeden Fall.
Daneben gibt es natürlich auch diese Fotodrohnen, die du angesprochen hast, die auch natürlich in vielen Privatgärten auch guten Einsatz finden, wenn man schnell mal irgendein Foto haben möchte. Aber da geht, glaube ich, Sebastian auch nochmal drauf ein.
Ja, genau. Aber was jetzt für uns, glaube ich, noch oder in dieser Folge noch gut reinpassen würde, wäre halt das Thema, hört sich total cool an, ja, ich lasse die Drohne steigen, habe meine Punktwolke und kann weiterarbeiten, oder was ist so der Nachteil des Ganzen?
Okay, wir bleiben erstmal, also Drohne finde ich erstmal total gut für einen Einsatzzweck, wo wenig Beschattung ist, ja. Also wenn ich die ganze Zeit über Bäume fliege, weil meine Baustelle dicht bewaldet ist, dann bringt mir eine Drohne gar nichts, dann brauche ich andere Geräte.
Ja? Eine Motorsäge erstmal.
Oder hallo. Wäre eins dieser Geräte, genau.
Ich schmeiß gleich meine Maus auf.
Ja, genau. Ein Kunde von uns hat gesagt, also die haben eine Totalstation, einen Roverstab sowie 2 Drohnen. Ja, der sagt, er macht 85% seines Aufmaßes über die Drohne. Ja, also von dem her geht es relativ gut. Ich habe eine Bachelorarbeit als Zweitbetreuer mitbetreut, die hat verglichen auch das VDOC, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, und einen Roverstab und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass für den Einsatzbereich ihres Betriebs das VDOC besser ist. Ja, genau.
Und was war das für ein Betrieb?
Das war ein Galabauer. Das war ein Galabauer nördlich Osnabrück. Ja, genau.
Aha. Also finde ich jetzt gerade spannend. Und was genau war so der oder kommen wir da gleich noch zu?
Da kommen wir gleich nochmal zu. Also der Vorteil von einer Drohne ist, ich kann halt die Drohne steigen lassen, wenn ich den Führerschein habe, wenn ich da fliegen darf. Ich bin ganz, ganz schnell in der Aufnahme, kann daraus mein Orthofoto herausbilden und habe dann einfach die Baustelle vor mir und weiß, ich habe nichts vergessen, definitiv nichts vergessen, weil alles auf mein Bild ist. Ja? Die meisten Kunden rechnen dann auch über dieses Orthofoto ab und wenn es mehr geneigte Flächen sind, gibt es diese Zuschlagsfaktoren, da gibt es eine Liste, die ich dazu mitnehmen kann. Und ich habe in Anführungszeichen als Abfallprodukt die 3D-Punktwolke, wo ich die ganzen Höhen rausziehen kann, wo ich dann im Modell modellieren kann, Geländemodelle entwickeln kann und, und.
Okay, ich habe jetzt meinetwegen eine Halde, die ich aufmessen möchte mit einer Drohne im August. Dann habe ich da eine Riesenwiese. Wie funktioniert das? Der misst ja dann sozusagen die oberen Punkte von dem Grashalm, oder?
Ja, vorher war es die Motorsäge, jetzt ist der Rasenmäher.
Okay.
Ja, oder der Freischneider.
Besser.
Oder aber es ist dann halt der Scanner. Das wäre halt das andere. Ein Scanner schafft es, im Gegensatz zu einer Drohne, auch die Bodenpunkte zu erfassen. Auch da gibt es Grenzen, aber das ist ein ganz großer Vorteil.
Oder warum?
Weil er Laserstrahlen aussendet und keine Bilder macht. Ja, genau. Und die versuchen dann schon auch bis runter zu kommen. Ja,
da gibt es muss ich aber nachbearbeiten.
Ein Laserscanner liefert mir die Punktwolke, die muss ich nachbearbeiten. Ein Laserscanner liefert mir kein Orthofoto. Das ist ein großer Nachteil. Ein Laserscanner ist sehr genau, ein Laserscanner ist sehr schnell und ein Laserscanner erfasst mir Bodenpunkte, die ich mit einer Bildbearbeitung und dann Fotogrammetrie nicht hinausbekomme.
Okay.
Und ein Laserscanner ist teurer. Ja, und den kann ich an die Drohne hängen oder aber es gibt ja auch diese stationären Systeme der bekannten Hersteller.
Stimmt, Laserscanner.
Das wäre das zu Bildern und zu Lasern. Und wenn, ja, eigentlich können wir dann gleich mal mit V-Cram beziehungsweise mit dem V-Doc fortfahren. Das ist jetzt ja ein paar Mal aufgetaucht. Genau, zum Beispiel in dieser Bachelorarbeit. Ein total spannendes Gerät einer Firma aus Schwäbisch Hall. Das Handy wird an eine RTK-Antenne geklickt. Das heißt, auch da komme ich unter den Zentimeter. Ich kann Punkte aufnehmen, ich kann Linien aufnehmen und ich kann Bilder machen. Der Scanner, der LiDAR-Scanner, der auf den Geräten drauf ist, dient eigentlich nur zur Unterstützung der Genauigkeit. Und nachdem ich die Bilder aufgenommen habe, kann ich über den gerade bekannten Weg
der
oder
ist
die
auf
Folge,
dem Handy drauf oder,
ja,
oder
genau, okay. genau, kann ich dann halt auch wieder eine Fotogrammetrie, also übers Post-Processing und die Fotogrammetrie habe ich dann auch wieder mein Orthofoto und meine Punktwolke. Ganz spannendes Gerät. Dann habe ich auch das Gefrett mit den Bäumen nicht. Über die Antenne bin ich georeferenziert. Sehr, sehr, sehr spannend. Grüße an Steven. Wir haben gemeinsame Veranstaltungen mit V-Cram gemacht, macht immer wieder Spaß. Bin gespannt, wo sich das hin entwickelt.
Was für Dateiformate sind das dann?
Also Punktwolkenformate, beziehungsweise dann halt Geotiffs für die Orthofotos. Ja.
Aber ich denke mir immer so, wenn ich jetzt, also ich hatte zum Beispiel mal ein Projekt, das war Deuler Warndorf, da haben wir die digitale Baustelle, Pilotprojekt vom Verband gehabt und dann sagte der Herr Horstmann, die Folge hatten wir übrigens auch dazu, eine unserer
Schön.
Ersten Folgen. Er hätte einen Dienstleister beauftragt, der einen Überflug macht, des ganzen Deuler-Geländes. Und die Punktwolke hätten wir dann, um da halt auf diesem Acker quasi eine Baugrube zu erstellen, die wir dann halt abstecken mit Maschinensteuerung etc. pp. So, jetzt habe ich diese Punktwolke bekommen, das waren irgendwie 7 Gigabyte. Und Warndorf, wer es nicht kennt, Warndorf ist Münsterland. Also da sehe ich heute schon, wer morgen zu Besuch kommt. Also alles sehr eben. Entschuldigung, Thomas.
Hallo? Ich werfe gleich wirklich was auf dich.
Schön.
Jetzt bin ich raus. Und dann waren es halt ewig Millionen Punkte und der Trecker war in dieser Punktwolke mit drin.
Ja.
Und das Nachbearbeiten hat echt lange gedauert, um nur diesen Acker rauszubekommen. Ja. Weil eigentlich hätten mir wahrscheinlich 6 Punkte mit dem Roverstab gereicht.
Ja.
Also.
Genau. Aber das ist ja dann auch noch ein Thema, das wir wahrscheinlich heute anschneiden. Wann kommt denn welches Gerät zum Einsatz?
Ja.
Und diese eierlegende Wollmilchsau, die gibt es meines Erachtens nicht. Ja. Und genau das, was du sagst, wenn ich ein Gelände habe, da steht da noch ein Traktor und da hinten steht was und da sind viele Bäume drin und da habe ich eine hohe Wiese und da habe ich einen Acker, kann es sein, dass es Geräte gibt, die geschickter sind wie eine Drohne.
Jetzt hatten wir vorhin gesagt, wir haben LiDAR und V-Cram, aber eigentlich ist es das Gleiche? Oder habe ich das falsch verstanden?
V-Cram ist eine Firma, die das V-Doc entwickelt hat, diese gerade beschriebene
okay.
Vermessung mit dem Handy, die den LiDAR nur zur Unterstützung nutzt.
Ja, das ist die Technik, ne? Also die Technik, die dann.
Genau, das ist die Scan.
Ist auch bei Autos nicht mal bei unserem Auto eingebaut, aber bei anderen Autos ist es auch eingebaut, um zum Beispiel die Abstandsmessung zu machen. Ja.
Genau,
und
es gibt ja auch Apps, wie zum Beispiel die Polycam, die genau diese Scan-Funktionen auf iOS oder Android nutzen. Ja. Finde ich total spannend, haben wir hier probiert. Meine Meinung ist, dass das eher was für die Objekterfassung ist. Also ich habe mal von einem Kollegen das Motorrad aufgenommen. Das kann man dann super ausschneiden. Das kann man super irgendwo anders platzieren. Ich bin schwerst begeistert von dieser App. Wir wollten dann hinten bei Dataflor die Mittagsterrasse aufnehmen. Die war ziemlich beschattet in Teilen. Und da ist mir die total rausgesprungen. Also das Fugenmaß war dann teilweise um 10, 20 Zentimeter versetzt. Also okay. Da fand ich es zumindest von meinen Messungen her nicht brauchbar. Aber wie dieses Ding Objekte erfasst und wie ich damit weiterarbeiten kann, wo ich die dann irgendwo hinsetzen kann.
Also für die Visualisierung ja zum Beispiel total gut. Ne?
Wenn man zum Beispiel
große Fittlinge hat, bestimmte Objekte hat, Kunstwerke hat, was auch immer.
Zum Beispiel, ganz, ganz, ganz spannend. Und da gibt es ja viele dieser Apps und ich glaube, wenn wir da so einen Blick in die Zukunft reinwagen, bin ich mir sicher, dass es dahin geht. Mhm.
Um das mit den Systemen abzuschließen, das letzte Moja, was man natürlich auch immer wieder sieht, auch in Werbung und was auch bei unseren Kunden auch echt gut ankommt, wo wir aber auch immer, also Tobias und ich merken das immer oft bei Terminen, immer viel aufklären müssen. Was ist da der Unterschied zwischen einem Roverstab und einem Moja-System?
Die Messmethodik von dem Moja weiß ich gar nicht genau, also ich habe es hier mal getestet. Im Gegensatz zu einem Roverstab kann ich damit deutlich näher ans Gebäude hinfahren, das muss man einfach mal festhalten. Ja? Ich fand die Art und Weise, wie ich aufmesse, ein wenig umständlich. Ich fand die Ergebnisse so mehr oder weniger gut. Die Kunden, die das einsetzen, haben zu mir gesagt, wenn es nicht so sehr auf die Genauigkeit ankommt, ist es ein Gerät, welches ich nutzen kann. Ja, es gibt aber auch Firmen, die sagen, hey, die 500 Euro, die hätte ich mal auch anders da einsetzen können. Das hilft mir für das, was ich für einen Qualitätsanspruch habe, nicht. Also ich denke immer, wir haben als Kunden Fachbetriebe und die sollten keine Heimwerkerwerkzeuge kaufen.
Was ich tatsächlich gut finde bei dem Gerät, wenn ich vor Ort zum Beispiel für eine Rollrasenbestellung oder für solche Werte, was aufmessen möchte. Ja. Schnell, und wenn ich das Gerät nicht dabei habe, was dann auch irgendwie fünfstellig kostet, das in Hosentasche habe, dieses Moja, da finde ich ganz klar, das ist ein echt guter Vorteil an dem Gerät.
Dann kann man das nehmen, kannst du aber auch Laufrad nehmen.
Ist, also ich glaube, unser Kollege Hans Gagler aus der Visualisierung sagt immer, es ist ein digitales Bandmaß. Und dafür ist es echt gut.
Ja. Also wie gesagt, unterschiedlichste Einsatzzwecke. Ja.
Okay, so wie die einzelnen Lösungen funktionieren, haben wir ja gerade auch schon mal kurz besprochen im Prinzip. Jetzt kommen wir mal zu diesen Einsatzzwecken. Also auch da sind wir sogar so ein bisschen schon mal reingegangen in die Thematik. Aber vielleicht nochmal, machen wir es chronologisch nochmal von oben bis unten. Totalstation, Einsatzzwecke. Oder wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ich brauche ein Aufmaßgerät, würde ich jetzt einfach mal aus dem, was wir jetzt bis jetzt besprochen haben, mitnehmen für mich. Okay, ich muss erstmal überlegen, was will ich eigentlich damit aufmessen?
Ja, was sind die Einsatzzwecke überhaupt? Genau. Ne? Ja. Also was habe ich für Einsatzzwecke typisch im Galabau oder im Erd- und Tiefbau?
Ja, also
Grundlagenermittlung, Aufmaß, Absteckung, Abrechnung, Mengennachweise, Erdmassenberechnung. Was noch?
Das ist doch schon mal ganz schön viel, Grenzen was du da finden. Genannt hast.
Grenzen finden, ja. Grenzsteine, die nicht mehr da sind.
Wieso sind die denn nicht mehr da?
Oder stehen einen Meter versetzt.
Genau, fangen wir bei der Totalstation an. Was ist da so der Einsatzzweck, der typische?
Fangen wir beim Meterstab an, der ist toll. Ich finde, ein Meterstab wird nie seine Funktion verlieren.
Haben wir auch bei Dataflow.
Haben wir auch bei Dataflow, ja, genau. Um schnell ein Maß herauszubekommen, finde ich diese Teile einfach unersetzbar.
Ein Meterstab?
Zollstock.
Ach so, hier im Norden ein Zollstock. Genau. Güte.
Ja, ich komme aus Münsterland, da ist es Zollstock.
Ja, okay. Ja, genau. Okay, der Zollstock. Gliedermaßstab. Meterstab.
Hölzerner Gliedermaßstab.
Ja. Bla, bla. Ja. Ja. Genau. Dann zur Totalstation. Ich finde, da sind wir ja vorher schon ein wenig drauf eingegangen. Wenn ich viel in beschatteten, überdachten Geländen arbeite, dann finde ich, ist die Totalstation das Mittel der Wahl.
Oder Genauigkeit.
Oder aber die Genauigkeit, wenn ich wirklich ganz, ganz, ganz genau, ich hatte vorher als Beispiel diese Leichtathletikkampfbahn genannt, wenn ich da arbeiten will, ist die Totalstation das Mittel der Wahl.
Ich hatte das mal bei einem Termin, dann ging es darum, Erschließung von einem Wohngebiet. Und da sollten sollte die Tiefbaufirma die Bordsteine genau auf den Zentimeter genau richtig setzen. Und da würde ich sagen, ist mit dem Roverstab auch eher schwierig.
Kann sein, ich würde es zumindest mit der Totalstation nochmal nachkontrollieren. Ja. Ja, das kann, also wenn die Satellitenabdeckung sehr, sehr gut ist und die Witterungsbedingungen total gut sind, dann kann das auch der Roverstab eventuell, aber ich gebe dir schon recht, ich würde es zumindest nachkontrollieren, dann kann ich auch gleich die Totalstation nehmen.
Ja, ja. Weil ein Zentimeter, ich weiß ja nie, in welche Richtung ein Zentimeter ist.
Ja. Ja. Und den Roverstab würde ich für alle anderen Arbeiten nehmen, weil es einfach lässig ist, damit aufzunehmen. Für alle anderen Aufgaben, die ich nicht mit der Totalstation erledige. Genau.
Ja. Abstecken?
Abstecken, wenn ich im 2 bis 4 Zentimeter Abweichungsraster arbeiten oder mich zufrieden gebe, Roverstab, ja, ansonsten Totalstation.
Also abstecken heißt halt, ich habe meine Planung, bekomme die vom Architekten oder Ingenieurbüro oder habe selber geplant und will das Ganze sozusagen nach draußen bringen.
Ja, genau.
Und da gibt's natürlich dann auch immer wieder das Thema, das hatten wir eben schon mal grob angeschnitten, das müssen wir, glaube ich, auch mal kurz erklären, was denn überhaupt georeferenziert heißt und was das auch für unter Umständen Probleme mit sich bringen kann.
Okay, Deutschland ist vermessen. Das hat damals ein Herr Gauss angefangen. Übrigens in Göttingen an der Sternwarte hat er angefangen, Deutschland zu vermessen. Unglaublich. Es lohnt sich, sich da mal eine Ausstellung anzugucken oder einen Vertrag zu anzugucken, wie das ist.
Oh, da hatten wir eine schöne Veranstaltung mal.
Ja, genau, da hatten wir auch eine Veranstaltung mal in dieser Sternwarte, ganz, ganz toll. Das heißt, wir wissen, was für eine Koordinate x, y, z jeder Punkt in Deutschland hat. Der gute Herr Gauss und denn dann im Nachgang der Herr Krüger haben dieses Gauss-Krüger-Koordinatensystem entwickelt, was für Deutschland optimiert ist und die Anrainerstaaten. Das ist auch nach wie vor für Deutschland das sinnigste Koordinatensystem. Allerdings können wir uns halt nicht nur auf Deutschland beschränken. Deswegen gibt es ein internationales System, das sind die UTM-Koordinaten, die seit, und da dürft ihr mich nicht festnageln, seit 1, 2, 3, 5, 8 Jahren bei uns bindend sind. Das heißt, wenn ich aufnehme, sollte ich in UTM-Koordinaten aufnehmen. Das klappt in 95% von Deutschland auch sehr gut. Wo es da Probleme gibt, ist, wenn dann im Südosten Deutschlands Richtung Passau zurück, ja, genau, wo ich viele Höhen habe und wo halt einfach ich mit den Gauss-Krüger-Koordinaten bessere Ergebnisse geliefert bekomme. Ja.
Okay, das heißt, referenziert heißt, mein Punkt, den ich gemessen habe, bezieht sich halt auf dieses Koordinatensystem und das Koordinatensystem sagt mir halt, wo dieser Punkt letztendlich ist.
Ja.
Jetzt habe ich halt hin und wieder mal den Fall gehabt, dass Kunde sagt, ja, ich will jetzt einen Punkt abstecken und habe von einem Ingenieurbüro oder von einem Architekten einen Plan bekommen und dann sagt jetzt zum Beispiel, dass der Roverstab zum Abstecken, lauf bitte 3,2 Millionen Meter nach rechts. Da findest du den Punkt.
Ja, genau. Also diese Koordinatensysteme haben den Vorteil des Datenaustausches. Ich kann meine gemessenen Daten mit Planungsdaten im gleichen Koordinatensystem mit anderen vermessenden Daten total gut zusammenschieben. Ja? Wenn die Koordinatensysteme nicht passen, weil eins in Gauss-Krüger, eins in UTM ist, habe ich da Probleme.
Oder ja,
da muss ich irgendwelche
Koordinaten
transformieren. Und auf was du gerade halt eingehst, ist die Darstellung der Koordinaten. Ich kann in den Roverstäben eingeben, ob die Zone, also die Erde ist in Zonen aufgeteilt, ja, ob die Zone den Koordinaten vorangestellt ist oder nicht vorangestellt ist. Eine schöne Internetseite ist, ich glaube, Meine Berge heißt sie. Da kann ich Koordinaten eintragen und kann sie mir dann in unterschiedlichsten Systemen darstellen lassen. Okay. Und das hilft mir auch immer wieder, wenn ich auf irgendwelche Probleme stoße.
Aber es setzt halt voraus, dass der Planer auch referenziert arbeitet.
Genau, woher kommt das, dass einige das nicht tun?
Aus der Ahnungslosigkeit. Aus der Ahnungslosigkeit.
Oder und weil sie es nicht brauchen.
Weil sie es zum Teil auch nicht brauchen. Zum Beispiel der Architektur ist relativ egal, wo ihr Gebäude ist. Ja, da fängt es an der Außenhaut nach innen an. Ja, wenn wir aber diese BIM-Thematik wieder in den Vordergrund rücken, sollte auch das Modell in irgendeiner Art und Weise referenziert sein. Das heißt, ich habe einen Punkt, der die genauen Koordinaten hat. Ja, ich kann dann trotzdem lokal über mein benutzerdefiniertes Koordinatensystem arbeiten, weiß aber trotzdem, wo es in der Örtlichkeit liegt. Ja, und da muss es sich hinentwickeln. Da entwickelt es sich langsam hin. Aber ich gebe dir schon recht, Thomas, dass da noch viel Luft nach oben ist. Eine andere Möglichkeit, wenn die Planung halt einen regionalen Raumbezug nur hat oder einen örtlichen Raumbezug, dass ich mindestens drei Punkte habe, die ich in der Örtlichkeit finde, über die ich dann abstecken kann und meine Totalstation darauf hinsetzen kann.
Was sind die Ansatzgebiete von so einer Hybridlösung von beiden Systemen zusammen?
Totalstation und Rover? Dass ich immer da, wo ich Satelliten abdecken kann, Satellitenabdeckung habe, verdammt schnell messen kann und wenn ich sie nicht habe, umstellen kann. Ja. Die sind teuer, die Geräte, die sind gut, die Geräte.
Genau, also mal kurz zusammengefasst, also Totalstation, Roverstab, kann ich super mit aufmessen und abstecken mit den Einschränkungen, die wir gerade genannt haben. Also eigentlich für alle Einsatzzwecke erstmal ausreichend.
Erstmal ausreichend. Ich arbeite auch total gern mit Totalstationen, mit Roverstab. Ja. Was die Systeme mir nicht bieten, ist eine bildliche Darstellung der Baustelle. Ja. Und das sehe ich als Riesenvorteil und als Zukunft auf Messung an.
Mhm. Ja. Kommen wir dann, nächster Punkt ist die Drohne, ne, der Einsatzgebiet der Drohne.
Ja. Es geht schnell. Ja. Ich brauche einen Führerschein, den kann man machen. Ich muss mich absichern, dass ich dort auch fliegen darf. Ja, das hattet ihr ja vorher auch erwähnt. Ja, dann lasse ich sie steigen, gebe halt mein Geofenster vor, wo sie fliegen soll, gebe die Höhe vor, ja, damit ich die gewünschte Genauigkeit erreiche. Dann lasse ich sie fliegen. Dann kommt sie wieder runter, dann habe ich einen Satz von Bildern. Ja. Und dann kommt ein Stück Wartezeit, in dem diese Bilder zu einem Orthofoto prozessiert werden. Hatten wir jetzt auch schon öfter besprochen, ja, und das kann ich aber auch über Nacht prozessieren lassen. Und im End habe ich halt mein Orthofoto und meine Punktwolke und habe nichts, aber auch gar nichts vergessen.
Wo siehst du deinen Unterschied in der Arbeit, wenn ich jetzt damit arbeite? Jetzt mit Daten aus der Totalstation oder Roverstab oder mit der Drohne?
Also ich kann bei einer Totalstation Rover, also wenn ich diese zwei Geräte in einen Topf schmeiße, kann ich halt auf der Baustelle schon mehr Vorarbeit leisten. Wir hatten es vorher, dass ich die Strecken bzw. Flächen als Polygonzüge aufnehmen kann und sie auch direkt richtig kodieren bzw. auf richtige Layer legen kann, damit ich weiß, was ist der Asphalt, was ist der Rahmen. Bei einem Orthofoto muss ich das alles im Büro nachzeichnen. Allerdings muss ich auch etwas nachzeichnen, also es ist ein Irrglauben zu sagen, dass ich die Baustelle 1:1 draußen mit der Totalstation oder mit dem Roverstab aufnehme.
Aber der Vorteil ist ja dann, also wenn man es erstmal so runterbricht, bei Rover Totalstation habe ich halt das, was ich halt aufgemessen habe, aber es kann ja sein, dass ich was vergessen habe.
Ja.
Und bei einer Drohne habe ich ja alles.
Ja.
Muss es aber händisch nachzeichnen.
Muss ja wieder zeichnen.
Muss ich händisch nachzeichnen. Aber es ist für den Kunden deutlich einsichtiger, was er zu zahlen hat. Ja. Ja. Und dann kommen natürlich die Geschichten, wenn ich jetzt stark überwachsene Bereiche habe und ich den Bordstein nicht mehr finde, also oder ich messe im Herbst auf und alles liegt vor Laub. Ja. Aber das sind dann halt immer wieder diese unterschiedlichen Einsatzgebiete. Und auch da denke ich, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Man muss es schauen. Aber ich bin mir zumindest sicher, dass dass das Aufmaß in eine Richtung geht, dass mir eine Punktwolke oder ein Bild dahinter liegt.
Jetzt haben wir bei diesen Einsatzgebieten noch nicht das Thema mit der Dokumentation, der Kommunikation mit den Kunden, mit unseren Kunden, mit den Kunden unserer Kunden. mit dem, dass man mengenweise macht, dass die Leute, wie du sagst, besser nachvollziehen können, was wurde denn da aufgemessen? Wo siehst du denn da den Unterschied bei einer Drohne, bei einer Punktwolke? Was gibt es denn heutzutage da für Möglichkeiten? Mhm. Jetzt kommt der nächste Werbeblock. Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Ja, das weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Und ich muss noch ein wenig überlegen, genau. Wie war das? Im letzten November bin ich irgendwann mal auf die Geschäftsleitung zugegangen. Wir haben unser MeasureWeb-Werbeblock. Ja, das heißt, ich kann Punktwolken und Ortho-Fotos in die Cloud hochladen. Ja, und
statt mal, dann verzichten wir jetzt also auf die Werbung für die Unternehmenstage, die im Sommer bei Data Flow sind.
Prost.
Prost zurück.
Es war im November, als ich auf die Geschäftsleitung zugegangen bin, genau, und gesagt habe, dieses MeasureWeb müssen wir doch einfach ein klein bisschen erweitern. Ich habe es damals Dokumentationsplattform genannt, Entschuldigung, wo Daten zusammenfließen, Aufmaßdaten, Bilddaten, Nachkalkulationsdaten und. Das war, glaube ich, der Auslöser dafür, dass die Geschäftsleitung ihre schon vorhandenen Ideen weiterentwickelt hat und sie sich alle auf die Messe freuen können, wo wir die ersten Schritte vorstellen werden. Das heißt, dass ich die Zukunft für die Abrechnung in der Cloud sehe und es wird eine Plattform in der Cloud geben, die Daten aus dem Business hochziehen kann, die Daten aus dem CAD hochziehen kann, die Daten von einem Roverstab hochziehen kann, aber auch Daten ziehen kann von zum Beispiel unseren Zeiterfassungs-Apps oder von unseren Freunden von GalaWork. Ja, das fließt alles in dieser Plattform zusammen und es wird verschiedenste Apps geben, ob auf Smartphones oder im Browser, völlig egal, die auf diese Daten zurückgreifen. Und das, was wir auf der Messe präsentieren werden, ist das erste Anwendungsgebiet, das heißt, dass ich meine Punktwolke oder und mein Orthofoto oder und meine Messung aus dem Roverstab der Totalstation in eine Browser-Applikation hineinladen kann, dass ich dazu mein Abrechnungs-LV hineinladen kann und dass ich dann die Objekte nachzeichne und den einzelnen Positionen zuordnen kann. Und dann kann ich daraus direkt den Mengennachweis schreiben für Abschlagsrechnungen. Für Schlussrechnungen weiß ich es noch nicht, ob das bei den örtlichen Behörden durchgeht, ja, aber für Abschlagsrechnungen definitiv. Und dann kann ich dem Kunden einerseits den Link schicken, dass er sich selber durchklicken kann, hey, stimmt es von den Längen, ja, aber auch das PDF mit dem Mengennachweis und die Abschlagsrechnung.
Also auch für den Privatkunden eigentlich super nachvollziehbar.
Ich glaube auch, ja, für den Privatkunden, aber auch für gewerblich, für öffentlich. Ich denke, dass es in die Richtung geht. Und wir können in dem MeasureWeb dann nicht nur irgendwie einen Mengennachweis schreiben, sondern über die neue X31 oder über das neue X31-Datenformat können wir auch Abrechnungskennzeichen hinterlegen.
Was ist das? Heißt, Entschuldigung.
Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Kann ich Abrechnungskennzeichen hinterlegen hinter den Objekten? Abschlagsrechnung 1, Abschlagsrechnung 2, Abschlagsrechnung 3. Das heißt, die Objekte, die ich aufgenommen habe, kann ich dann den einzelnen Abschlagsrechnungen zuordnen, dass es der Prüfer sehr einfach hat, nachzukontrollieren, in welcher Rechnung befindet sich denn welches Objekt. Und X31 ist ein neues Format, welches die Möglichkeiten im Mengennachweis deutlich erweitert, zum Beispiel durch weitere Kennzeichnungen. Und eine Kennzeichnung wäre zum Beispiel, welche Abschlagsrechnung. Ein lang gehegter Wunsch vieler Kunden oder auch vieler Prüfer, die gesagt haben, wenn ich einmal was geprüft habe, dann will ich es nicht mehr weiterprüfen.
Ja. Ist das also wie so ein LB-Format letztendlich oder hat das damit gar nichts zu tun?
Doch. Das ist, wie das DL-Format, wenn ich einen Mengennachweis per Datei übergebe, ist X31 der Nachfolger.
Okay.
Ja. Ab der Galabau in unseren Softwares implementiert.
Werbung Ende.
Prost.
So, Vorteile bei den Geräten. Du hast, wir müssen noch ein bisschen gucken von der Zeit, aber auf Wigram nochmal zu sprechen, weil du meintest, irgendwie auch mit dieser Bachelorarbeit, die du da betreut hast, so Einsatzzwecke davon?
Einsatzzwecke, wie gesagt, also wenn wir über die Drohne sprechen, können wir auch über Wigram sprechen, was das System angeht. Ja? Also ich bringe halt Bilder, Orthofotos, bla bla, haben wir jetzt häufig genug beschrieben. Das Schöne ist, ich habe das Vermessungsgerät in der Tasche, klicke es an eine Antenne, habe es in der Hand und filme einfach die Umgebung. Ja, sehe auch, was ich gefilmt habe oder aufgenommen habe, ist vielleicht der schönere Begriff. Und habe damit ein sehr, sehr genaues Aufmaß. Ja, und eine Dokumentation der Objekte, die ich damit aufnehme. Spannendes Gerät.
Ich stelle mir jetzt immer für so Teilstücke vor. Man hat irgendwie da einen Rohrgraben, den man jetzt mal eben schnell mit dem Ding aufmisst oder so. Oder sehe ich das falsch? Ist das auch für ganze Objekte geeignet?
Ja, also in der Bachelorarbeit wurden tatsächlich auch größere Pflasterflächen damit aufgenommen.
Ah, okay. Mhm.
Ich habe es selber tatsächlich nur zweimal kurz getestet. Aber das sind Geräte, die in die Zukunft blicken, da bin ich mir sicher. Also auch die Genauigkeit von den Apps auf den Smartphones, was die Lokalisierung angeht, wird ja immer besser. Ja, und wenn ich jetzt hier meine Ortung einschalte, dann bin ich von mir aus im Halbmeterbereich. Hätte mir das vor 10 Jahren jemand gesagt, hätte ich mir an den Kopf gefasst, ja. Und diese Entwicklung in diesem Bereich ist dermaßen schnell, ja, dass ich mir sicher bin, dass wir in ein paar Jahren das ohne weitere RTK-Antenne wahrscheinlich auch übers Handy Zentimeter genau aufnehmen kann.
Dann kommen wir zum letzten Punkt, denke ich, oder? Worauf sollte ich denn als Unternehmer achten, bevor ich beim Kauf stehe? Wenn du sagst, das entwickelt sich so schnell, bekomme ich da vielleicht Angst, da überhaupt irgendwie was zu kaufen, wenn die Entwicklung so schnell voranschreitet? Sollte ich lieber warten?
Ins Aufmaß muss ich einsteigen, wenn ich das bisher noch nicht gemacht habe. Ich muss mir angucken, was habe ich für Baustellen? Ja? Sind sie beschattet? Rover-System raus. Ja? Sind sie kleiner? Sind sie größer? Habe ich ein Faible für digitale Werkzeuge, dann finde ich das Drohnenaufmaß oder das Wigram sehr, sehr, sehr spannend. Wo fühle ich mich wohler? Also ich bin tatsächlich eine Person, die sich mit diesen Roverstäben unglaublich wohl fühlt. Ja, von dem her wäre das mein Lieblingsgerät. Ja, wie gesagt, die Firma, die ich vorher erwähnt hatte mit den Totalstationen und Roverstäben, der Matthias Mohn vom Haas unten misst gute 80% mit der Drohne. Ja, weil er sagt, da bin ich am schnellsten von der Aufnahme über die Nachbearbeitung und ich habe die zufriedensten Kunden, weil es nachvollziehbar ist. Ja, also das muss jeder für sich selber festlegen und wenn es kleinere Dinge sind und die Kasse ist nicht so weit offen, nehme ich halt den Meterstab und das Laufrad.
Jetzt haben wir immer so eine schöne Abschlussfrage.
Haben wir noch nie einen Dataflow-Mitarbeiter gestellt?
Haben wir noch nie einen Dataflow, das finde ich super spannend gerade. Es darf keine Werbung sein, das mal vorab. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, in der DEGA eine Doppelseite zu füllen mit einem Zitat oder mit einer Botschaft, die du der Branche mitgeben möchtest. Was sollte da drin stehen?
Mit einer Botschaft, die da drin stehen sollte.
Also was du der Branche quasi mitgeben möchtest.
Ja, lass mir ganz kurz ein wenig Zeit. Ja. Habt Spaß an der Arbeit, blickt positiv in die Zukunft. Der Galabau, der Tiefbau, der Erdbau ist mit der geilste Job, den es gibt.
Sehr geil.
Mega.
Götz, danke für deine Zeit. Wir sind gerne nach Göttingen für dich gekommen und freuen uns gleich auf eine ganz tolle Schulung, die hier danach stattfinden wird mit dir. Und ja, danke für das Interview mit dir.
Ja, vielen Dank.
Da freue ich mich auch gleich drauf und danke euch. Viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast. Geile Serie.
Danke.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.